HR Info Wirtschaft.
Das Coronavirus schien in den letzten Wochen im Eiltempo von einem Schlachthof zum nächsten zu wandern und dort für Infektionen in großem Stil zu sorgen. Hunderte von Arbeitern in der Fleischindustrie haben sich infiziert. Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein, zuletzt in Dissen im Landkreis Osnabrück. Ich versuche in dieser Sendung HR Info Wirtschaft den Gründen auf die Spur zu kommen und zu schauen, ob die Gefahr solcher Corona-Hotspots möglicherweise auch in anderen Branchen existiert. Mein Name ist Gabi Beck und ich lade Sie ein, mit mir auf den spannenden Weg der Spurensuche zu gehen. Also, warum stecken sich so viele Arbeiter in der Fleischwirtschaft an? Dazu muss man die Bedingungen kennen, unter denen in riesigen Schlachtbetrieben gearbeitet wird. Hier schuften tausende Werk- und Saisonarbeiter vor allem aus Osteuropa unter zweifelhaften Bedingungen und sind noch dazu in engen Sammelunterkünften von Subunternehmen untergebracht. Für die Ausbreitung des Coronavirus sind das ideale Bedingungen. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten klagt das seit langem an. Die Fleischwirtschaft stand schon oft am Pranger. Die Arbeit ist hart, die Bezahlung schlecht. Häufig sind es Beschäftigte aus Rumänien oder Bulgarien, die in den Schlachthöfen arbeiten. Nun rückt die Corona-Krise die Branche erneut in ein schlechtes Licht. Eine Konstruktion von Subunternehmen arbeitet hier immer auf der juristischen Basis von Werkverträgen. Sozusagen der Grund allen Übels. NGG-Sprecher Jonas Bohl hat mir das so erklärt.
Die Schlachtkonzerne haben mit den Werkverträgen ein Mittel gefunden, wie sie ganz bequem Kosten und vor allem auch Verantwortung auslagern können. Die nutzen das alte, bekannte Mittel des Werkvertrages sozusagen aus, um ihre Strategie da vollumfänglich fahren zu können, nämlich wenig Verantwortung zu übernehmen, am besten gar keine Verantwortung zu übernehmen und so billig produzieren zu können, wie es geht.
Das hat in dieser Woche auch die Bundesregierung verstanden und auf Drängen von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD eine längst fällige und doch überraschend radikale Entscheidung gefällt.
Ab dem 1. Januar 2021 darf das Schlachten und Verarbeiten von Fleisch in Betrieben der Fleischwirtschaft nur noch von eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt werden. Werksvertragsgestaltung und Arbeitnehmerüberlassung sind damit ab 1. Januar kommenden Jahres nicht mehr möglich.
Das Verbot des Werkvertrages also in der Fleischindustrie. Bundesarbeitsminister Heil hat nochmal deutlich gemacht, dass nun die Fleischindustrie selbst voll verantwortlich für ihr Personal ist und ein System von Leiharbeitern nicht mehr möglich.
Es ist aber auch so, meine Damen und Herren, dass die schärfsten Regeln eben nicht eingehalten werden, wenn nicht konsequent auch dauerhaft kontrolliert wird. Und deshalb wird per Gesetz, im Arbeitsschutzgesetz, verankert, dass es feste Prüfquoten für den Arbeitsschutz in den Ländern geben sollen. Zweitens, und das ist Gegenstand zentraler Diskussionen, müssen wir dafür sorgen, dass nicht nur der Staat in den Ländern durch verschärfte Kontrollen Verantwortung übernimmt, sondern dass auch die Verantwortung bei den Arbeitgebern klar zugeordnet ist und nicht länger auf Ketten von Subunternehmen ausgelagert werden kann.
Während Hubertus Heil der Presse das Verbot des Werkvertrages erklärt, sitze ich im Gewerkschaftshaus in Frankfurt und verfolge zusammen mit Peter Martin Cox von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten die Pressekonferenz. Und er ist positiv überrascht über die Neuigkeiten aus dem Bundeskabinett in Berlin. Jetzt mit dem Verbot des Werkvertrages könnte zumindest in der Fleischbranche erreicht werden, dass der Hauptunternehmer, dass ihm sehr wohl Verantwortung gegeben ist für seine Arbeitnehmer, oder?
Ja, und da sehe ich auch einen großen Vorteil dran, denn auf der anderen Seite möchten die Arbeitgeber ja auch Beschäftigung mit Betriebstreue haben. Ich muss ja sonst ständig neu anlernen. Ich habe ja gerade in der Fleischwarenindustrie auch ein Qualitätsthema. Und ich glaube, unterm Strich, weil alle dann gleiche Bedingungen haben, gewinnen die Unternehmer. Und ich denke, ein Arbeitnehmer ist auch stolz auf eine Firma, die ihn beschäftigt, die Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld zahlt. Auch dann geht der Mensch besser zur Arbeit. Kein Mensch möchte Werkvertrag, Leiharbeitnehmer sein. Das sind gefühlt immer Menschen zweiter Klasse. Das hat was mit Würde zu tun. Ich glaube, die Menschen werden auch damit ein Stück weit auch mehr Staatsbürger.
Ein Erfolg für die Gewerkschaft also, und dennoch beginnt gleich die Diskussion über Preiserhöhungen an der Fleischtheke. Wenn ich mir das Ganze jetzt so genau überlege, wenn jetzt Werkverträge auch in anderen Branchen verboten werden würden, kann das doch dazu führen, dass die Fleischbranche dann teurere Produkte hat, dass auch das Putzen teurer wird, dass auch in anderen das Bauen, das Gebäude teurer werden im Endpreis, weil jeder Arbeitnehmer dann in dem ganzen Gewerk ordentlich bezahlt werden müsste.
Ja, das wäre so. Und ich glaube, für die Fleischwarenindustrie gibt es ja Schätzungen von offizieller Seite, dass die Preissteigerungen bei 3-5% liegen. Aber diese Menschen bekommen Einkommen. Und volkswirtschaftlich macht das natürlich Sinn, weil sozusagen das Geld kommt an anderer Stelle wieder rein. Das schafft sozusagen, es ist ein kleines Konjunkturprogramm, um das mal salopp zu sagen. Also von daher aus, ja. Aber wir müssten ja auch bei dem Mindestlohn bei den Friseuren ein bisschen mehr bezahlen. Ich glaube, insgesamt gewinnen alle. Und vor kurzem gab es eine Schlagzeile einer großen Boulevardzeitung. Da stand drauf, der Herr Habeck macht unser Fleisch teurer. Ja, das kann ein bisschen sein, aber ich glaube, wenn man selbst gute Arbeitsbedingungen haben möchte, dann kann man das doch dem Fleischer, der Putzfrau oder dem Friseur nicht verwehren.
Soweit Peter Martin Cox von der Gewerkschaft NGG in Frankfurt. Für die Wanderarbeiter in der Fleischindustrie also ist Besserung in Sicht. Menschenunwürdige Arbeitsbedingungen scheinen hier in Zukunft gebannt. Allerdings gilt das noch nicht für andere Branchen. Frankfurt-Griesheim, Erzberger Straße. Hier steht ein Wohnheim für sogenannte Wanderarbeiter aus Osteuropa der Baubranche. Es ist ein vierstöckiges, typisches Mehrfamilienhaus der 60er Jahre. Grauer, heruntergekommener Putz, dreckige Fensterscheiben, durch die man nicht mehr durchsehen kann. Überfüllte Zimmer, das sieht man von außen, Schränke vor die Fenster geschoben. Arbeitsklamotten trocknen in der Sonne vor dem Fensterbrett. Die Bahngleise direkt vor der Türe. Hier quietschen ununterbrochen ICE-Züge und andere Bahnen über die Gleise auf ihrem Weg zum Hauptbahnhof Frankfurt. Die Männer hinter den Fensterscheiben beobachten mich bei meinem Interview mit Hans-Joachim Rosenbaum, dem Regionalleiter der IG Bau in Frankfurt, zuständig für die Baubranche und die Agrarwirtschaft.
Wir befinden uns direkt am Eingang der Erzberger Straße. Das ist das größte Wohnheim, das in Hessen für Wanderarbeiter existiert. Hier in diesem Wohnheim kann man kein Zimmer, aber ein Bett mieten. Und man hat immer engen Kontakt mit seinen Bettnachbarn oder mit den anderen Bewohnern, weil es auch Gemeinschaftsküchen gibt.
Wo kommen die Leute her, die hier so arbeiten?
Also überwiegend schätze ich mal aus Rumänien, allerdings auch aus Bulgarien, aus Mittelosteuropa, zum Teil aus Südeuropa. Die wohnen hier, ja.
Beschreiben Sie doch mal bitte das Gebäude so ein bisschen. Was sehe ich denn hier und wie muss ich mir das vorstellen, wenn man da in den Eingang reingeht?
Das Gebäude sieht ein bisschen gruselig aus. Es ist runtergekommen und es ist eigentlich nicht, man vermutet nicht, dass so viele Menschen hier leben. Und man vermutet von außen schon nicht, dass man hier ordentlich leben kann. Und das stimmt auch. Und wenn Sie reinkommen, ist es zum Teil dann noch erschreckender. Es ist sehr eng, es ist sehr muffig, es kann zum Teil nicht richtig gelüftet werden. Es ist eben ein Männerwohnheim, wo ganz viele Männer gemeldet sind, hier fast 2000. Wie viele jetzt im Augenblick hier drin sind, weiß ich nicht. Auf einem Haufen leben, mit all den Riten, die es dabei gibt.
Wo arbeiten diese Leute?
Überwiegend arbeiten sie auf Baustellen, aber nicht nur. Sie sind auch in der industriellen Dienstleistung unterwegs. Ich könnte mir vorstellen, dass hier auch Menschen wohnen, die in der Fleischindustrie unterwegs sind. Also, dass Wanderarbeiter sind mittlerweile nicht mehr aufs Baugewerbe oder auf eine bestimmte Branche beschränkt, sondern verteilen sich auf ganz viele Branchen, wo eben Nachunternehmer, Subunternehmer, Subunternehmer arbeiten und häufig hier auch Menschen rekrutieren.
Meistens kommen diese Wanderarbeiter hierher, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, oft angeheuert in ihrem Heimatland in Osteuropa von einem Subunternehmer. Um diese Menschen über ihre Rechte zu informieren, suchen die Beraterinnen der fairen Mobilität sie auf und sprechen mit ihnen in ihrer Muttersprache. Ein Projekt des DGB. Eine dieser Beraterinnen ist Maria Anjol. Sie berät auf Polnisch. Sie ist ebenfalls vor das Tor der Erzberger Straße gekommen, um mit mir über die Zustände hier zu reden.
Ging es da auch um Fragen des Wohnens oder der Unterkunft? Oder was wissen Sie darüber, wie die Menschen hier leben?
Also die meisten Fragen beziehen sich schon auf Lohn und Arbeitsverträge, Kündigungen, sind erst schon arbeitsrechtliche Probleme. Also wenn wir schon über die Zustände in der Unterkunft erfahren, dann ist es zwar nicht das Hauptthema, aber die Menschen beschweren sich schon. Vor allem enge Zimmer, meistens 3-4 Bettzimmer, 20 Quadratmeter. Ich glaube, die letzten Fotos, die ich gesehen habe, waren von Mitte 2018. Und da glaubt man nicht, dass das wirklich von 2018 ist. Die Menschen teilen sich Badezimmer, Küche, das ist aber alles sehr dürftig eingerichtet, würde ich sagen. Und was Reinigung angeht, da ist es auch fragwürdig, ob das gereinigt wird. Also das sieht schon erschreckend aus.
Ja, man sieht ja hier, manche haben ihre Klamotten vor das Fenster gehängt zum Trocknen. Ich würde mal behaupten, dass sie nicht sehr sauber aussehen, die sind ziemlich grau. Wie lange fahren die Menschen, wenn sie hier leben, in diesem Gebäude? Also bleiben die nur einen Monat oder bleiben die Jahre?
Also Monat kann auch vorkommen, aber ich gehe davon aus, dass die meisten schon Monate oder Jahre hier leben, denn sie haben keine Möglichkeit, hier eine andere Unterkunft zu finden. Ich meine, hier ist es auch nicht gerade billig, weil für ein Bett in einem Mehrbettzimmer bezahlen sie so um die 300 Euro. Aber trotzdem für die Menschen, wo auch ihre Arbeitsverhältnisse ziemlich prekär sind, ist es schwierig, eine andere Bleibe zu finden, von Wohnung ganz zu schweigen. Deswegen nehmen sie diese Zustände so hin.
Jetzt sind wir ja auch hier in Zeiten von Corona. Da ist es ja besonders wichtig, dass man Abstand hält. Das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, hört sich ja nach extremer Enge an. Also was auch unter normalen Lebensbedingungen eigentlich, glaube ich, keiner hier wirklich akzeptieren würde oder wir für uns nicht akzeptieren würden. Haben Sie konkret zu Corona auch aufgeklärt, was die Abstandsregeln und die Hygieneregeln betrifft?
Aufgeklärt nicht, denn wie gesagt, wir haben hier in der letzten Zeit keine Aktion gemacht, aber die Menschen wissen Bescheid, die wissen von uns und die können sich jederzeit an uns wenden. Eine Kollegin, die in dem Projekt Faire Mobilität auf Rumänisch hier am Standort Frankfurt berät, sie hat einen Kontakt zu einem Mann, der hat berichtet, es gab einen Corona-Fall in der Unterkunft. Der Mann, der sich angesteckt hat, ist wahrscheinlich ins Krankenhaus gekommen und nur seine Zimmergenossen wurden getestet. Und das Zimmer wurde dann desinfiziert. Aber durch diese Enge sollte man wahrscheinlich auch die ganze Etage oder vielleicht auch einen Teil des Wohnheims kontrollieren. Denn nur zwei Zimmergenossen dann zu testen, das ist zu wenig.
Und sind Sie grundsätzlich informiert? Also werden hier Masken getragen? Oder was wissen Sie über die sozusagen über die Regeln, ob die eingehalten werden?
Also ich gehe davon aus, dass die Regeln hier im Haus nicht eingehalten werden. Und ich glaube auch nicht, dass hier Masken getragen werden. Und wir haben gerade über die Unterkunft gesprochen, was passiert, wenn einer das Bett nicht bezahlen kann, weil er zum Beispiel um seinen Lohn betrogen wurde. Das haben wir häufiger erlebt. Die Menschen schlafen dann auf der Straße oder in ihrem Auto. Das ist die Möglichkeit. Deswegen gehen sie ja rein oder in andere Unterkünfte. Und wenn man die zum Teil sieht, hier war ich tatsächlich nur ein einziges Mal, bin auch dann rausgeschmissen worden, mehr oder weniger, weil ich versucht habe, die Leute aufzuklären. Aber in anderen Unterkünften, in denen ich war, auch in Frankfurt, sind die Zustände so, dass ich es jetzt mal nicht übertreibe, dass einem die Ratten über den Bauch laufen, wenn man da schläft. Ich möchte da nicht schlafen. Ich fühle mich da auch unwohl, wenn ich da drin bin. Und es tut mir leid für die Menschen, die darin leben und wohnen müssen. Das ist so eine Form moderner Sklaverei. Hier werden Notlagen ausgenutzt und sie werden auch hier kommen, haben auch nie eine Chance, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Und sie werden hier auch dann vermittelt in diesen Unterkünften an sehr zweifelhafte Unternehmen, also Sub-Unternehmen, wie wir in den letzten Tagen auch aus der Fleischindustrie gehört haben. Die gibt es natürlich auch in anderen Branchen und die gibt es verstärkt im Baugewerbe.
Okay, zuständig für die Kontrollen in den Unterkünften ist das hessische Sozialministerium und wie wichtig das ist, hat sich in den Schlachthöfen gezeigt. In Zeiten von Corona ist das deutlich geworden. Das Sozialministerium wiederum delegiert die Aufgabe an die Aufsichtsbehörden vor Ort, also entweder Gesundheitsämter, Bauaufsicht oder in Fragen des Arbeitsschutzes an die Arbeitsschutzbehörden in den Regierungspräsidien. Ich frage beim Sozialministerium nach. Die Antwort?
Bereits Mitte April wurden auf der Internetseite Arbeitswelt Hessen die entsprechenden Schutzanforderungen in der Handlungshilfe für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zum Schutz von Ernte- und Saisonarbeitskräften vor SARS-CoV-2 inklusive des Bereichs der Wohnunterkünfte publiziert.
In Frankfurt müsste also das Gesundheitsamt kontrollieren. Der Stadt Frankfurt sind die Verhältnisse hier in der Erzberger Straße und in anderen Wohnheimen sehr wohl bekannt. Unter Corona-Gesichtspunkten eine hochproblematische Situation, sagt Gesundheitsdezernent Stefan Mayer von den Grünen.
Das Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt ist zuständig für die Fallnachverfolgung von Corona-Infektionen, einschließlich von Kontaktpersonen. Dies hat auch in allen Fällen stattgefunden, auch in Fällen, in denen die betreffenden Personen in derartigen Wohnheimen dann untergebracht waren. Es handelt sich um eine Größenordnung von 10 bis 20 Personen hier in Frankfurt. Das Gesundheitsamt und auch ich als Gesundheitsdezernent betrachten derartige sehr beengte Wohnformen auch mit oft schwierigen hygienischen Zuständen, gerade in Zeiten von Corona außerordentlich kritisch. Wir sind jedoch nicht imstande, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, darauf Einfluss zu nehmen.
Aber ich forsche weiter. Wenn die Fleischindustrie die Verantwortung abgibt, was Lohn, Lebens- und Arbeitsbedingungen der Leiharbeiter betrifft, dann will ich herausbekommen, ob das in der Bauindustrie genauso läuft. Meine Frage an den Hauptgeschäftsführer der Bauindustrie, Dieter Babiel. Wie stehen Sie zu der Tatsache, dass auch in der Bauindustrie viele Gewerke an Subunternehmen vergeben werden und die Leiharbeiter oft in menschenunwürdigen Unterkünften hausen? Wie werden hier die Corona-Regeln eingehalten?
Sie müssen wissen, dass das natürlich genauso gilt für unsere Subunternehmer. Die werden genauso kontrolliert durch die Berufsgenossenschaft Bau. Wie gesagt, wir machen auf den Baustellen Hinweise in fast allen europäischen Sprachen. Die Transportregelungen zu den Baustellen gelten genauso, die Abstandsregelung, Desinfektionsmaßnahmen. Und ich denke, dass wir bisher auch bewiesen haben, dass es nach den üblichen Anfangsumstellungen mittlerweile richtig gut läuft.
Es läuft angeblich also gut. Die osteuropäischen Arbeiter wissen also Bescheid über die Hygieneregeln. Aber können sie sie unter ihren Wohnbedingungen überhaupt einhalten? Das glauben zumindest nicht die Beraterinnen der fairen Mobilität, wie Maria Anjol mir erzählt.
Haben Sie selbst schon mal beraten, was Corona betrifft? Hat man Fragen da an Sie gestellt als Beraterin?
Ja, schon sehr viele, wobei das waren Fälle nicht aus diesem Wohnheim, sondern im Allgemeinen. Faire Mobilität hat seit Ende März eine Hotline eingerichtet, Arbeitsrecht und Corona für Wanderarbeitskräfte, die sich in Deutschland aufhalten. Und da kriegen wir wirklich sehr, sehr viele Anrufe. Die Menschen können sich natürlich in ihrer Muttersprache dann beraten lassen. Und da hatten wir auch Anfragen, die schlechte Wohnbedingungen betreffen. Wobei, wie gesagt, es ist nicht konkret auf das Wohnheim bezogen, sondern im Allgemeinen. Das ist einfach ein Problem, das irgendwie zur Realität von diesen Wanderarbeitskräften hier in Deutschland gehört.
Und haben Sie das Gefühl, dass Sie diese Regeln wissen, kennen überhaupt?
Also schon, wobei es ist gar nicht, also es ist meistens gar nicht möglich, die Regeln einzuhalten. Abstand in Sammelunterkünften oder wenn man gemeinsames Badezimmer benutzt, dass das mehrmals am Tag desinfiziert wird, das ist nicht möglich. Ja? Deswegen, ich glaube, man sieht ja schon in den Corona-Zeiten, diese Wohnverhältnisse sind wirklich schlecht, aber die sind auch schon zu normalen Zeiten schlecht und man sollte sich wirklich fragen, ob die Menschen da wirklich leben sollten.
Wieder Szenenwechsel. Die Felder Südhessens. Hier läuft derzeit die Spargelernte und die Erdbeerernte auf vollen Touren. Erntehelfer durften zunächst wie gewohnt aus Europa nicht einreisen. Doch auf Druck der Branche hat die Bundesregierung schließlich erlaubt. Unter Corona-Auflagen dürfen sie kommen. Maria Anjol ist regelmäßig hier auf den Feldern unterwegs, um die Leute zu informieren, ihnen eine Telefonnummer zu geben, wenn sie Probleme haben.
Also seit mehreren Jahren bin ich schon zusammen auch mit der IGBAU auf den Feldern hier in Südhessen unterwegs und wir informieren die Menschen über ihre Rechte als Saisonarbeiter hier in der Landwirtschaft. Und was wir oft feststellen, ist auch, dass Menschen in Sammelunterkünften wohnen, 5, 6, teilweise auch 7 Personen pro Zimmer. Privatsphäre ist natürlich gar nicht gegeben. Hygienemaßnahmen, nehme ich auch an, sind schwer einzuhalten. Was aber auch schon seit Jahren ein Problem ist, finde ich, dass die Menschen nach Akkord bezahlt werden, was an sich erlaubt ist, wenn der Akkord zusätzlich zu dem Mindestlohn pro Stunde kommt. Ja, das ist aber fast nie der Fall. Die Menschen werden tatsächlich nur nach Akkord bezahlt. Zum Beispiel der Arbeitgeber sagt ihnen, du bekommst den Mindestlohn, wenn du 3 Kisten pro Stunde erntest. Und wenn man das nicht schafft, dann kriegt man keinen Mindestlohn. Ja? Dann werden halt diese Kisten in Stunden umgerechnet und man hat faktisch 12 Stunden gearbeitet, wird aber nur für 6, 7 Stunden bezahlt. Sodass es schon wirklich unter dem Mindestlohn ist.
Wie sind die Unterkünfte? Können Sie die mal beschreiben kurz, wenn ich da jetzt nach Südhessen fahre, Weiterstadt oder so, Spargelhelfer oder Erdbeeren?
Also manche Unterkünfte sehen so aus wie dieses Wohnheim, nur viel kleiner, aber es gibt auch extra gebaute Blechbaracken halt für diese Menschen. Ja? Also es ist wirklich unterschiedlich. Aber Fakt ist, Platz ist da nicht viel.
Wie ist da Ihre Einschätzung? Ist da eine Infektionsgefahr besser gebannt als hier in diesem Wohnheim?
Ja, ganz sicher, wenn Sie auf dem Feld arbeiten und im Abstand sind, dann ist die Infektionsgefahr gebannt. Aber das kann jeder Laie mal beobachten, wenn er sich ans Spargelfeld stellt, was da passiert. Die fahren an, alle gemeinsam in einem Bus, sind mit 8, 9 Personen in einem drin, sitzen dicht an dicht, ohne Maske. Eine Maske wird da, glaube ich, auch nicht viel helfen, steigen aus, haben allerdings eine Maske dabei. Und wenn sie sich hinstellen und nehmen eine Kamera hoch und fotografieren, wird die Maske aufgesetzt. Und dann wird natürlich auf dem Feld gearbeitet. Der Abstand wird bei der Anfahrt, bei der Abfahrt nicht gewahrt. Geht gar nicht, wenn man da drin ist. Und er wird natürlich in der Unterkunft nicht gewahrt. Das hat man uns gesagt, ja. Und wir uns haben auch schon Erste zumindest gesagt, dass ihnen angekündigt worden ist, dass die Flugkosten in voller Höhe abgezogen werden. Zumindest angekündigt. Passiert ist es ja noch nicht, weil Abrechnung, Endabrechnung noch nicht vorliegen. Aber wir gehen davon aus, dass sie das tun werden oder versuchen, viele Landwirte es tun werden. Und deswegen sind wir ja auch jetzt auf den Feldern unterwegs, um dort die Menschen aufzuklären, ihnen zu sagen, wohin sie sich wenden können, wenn es schwierig wird. Allerdings so am Ende einer Saison ist es ganz schwer für sie, ihr Recht zu bekommen, weil die müssen nach Hause, die wissen nicht, wo sie bleiben sollen, die haben die Abrechnung, die haben das Geld. Und so ein Standardbetrag wäre nach 3 Monaten Arbeit, und zwar nicht mit 8 Stunden am Tag, sondern mit 10 und 12 Stunden und zwar auch nicht nur an 5 Tagen in der Woche, sondern an 7. Und die gehen dann nicht selten so einen Standardbetrag mit 1.000 Euro nach Hause für 3 Monate.
Die Gewerkschaft IG Bau hat also nicht nur in der Baubranche, sondern auch bei den Saisonarbeitern in der Landwirtschaft Arbeits- und Wohnbedingungen ausgemacht, die nicht den europäischen Standards entsprechen. Hier könnte also der nächste Corona-Hotspot drohen. Fassen wir einmal zusammen. Großer Erfolg für die Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche. Hier werden also künftig Werkverträge verboten und noch dazu wird es scharfe Kontrollen geben und noch schärfere Bußgelder. Soweit so gut. Wir haben aber gesehen, dass die Konstruktion von Subunternehmen und die Auslagerung von Aufgaben durch Werkverträge nicht nur in der Fleischbranche existiert. Auch im Bereich Landwirtschaft und in der Baubranche ist das gängige Praxis und auch hier leben die Leiharbeiter, die meist aus Osteuropa kommen, in beengten Verhältnissen. Hier könnte also der nächste Corona-Hotspot entstehen. Und vielleicht wird auch hier Corona sozusagen Missstände ans Licht fördern, die wir eigentlich nicht dulden sollten, schon allein aus Gründen der Menschenwürde. Wie es Hubertus Heil, unser Bundesarbeitsminister, in dieser Woche formuliert hat.
Und wir stehen da im Wort, Beschäftigte aus allen Teilen Europas, haben die gleichen Schutzrechte und die gleichen Arbeitnehmerrechte wie deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch. Artikel 1 des Grundgesetzes heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar und das betrifft eben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch. Es ist am Ende des Tages auch eine zutiefst verankerte Frage, welches Menschenbild man hat. Gehen wir hier von Material aus, das zu funktionieren hat und keine Rechte hat, bei denen man Menschen rumschubsen kann, ihre Gesundheit gefährden kann, bei denen man auch am Recht vorbei oder manchmal in Austricksung des Rechts Löhne drückt und Arbeitsverhältnisse und Unterkünfte so sind, wie wir das gesehen haben. Sollten wir als Gesellschaft vor sowas die Augen verschließen? Ich bin der festen Überzeugung, das dürfen wir nicht und das werden wir auch nicht.
Lassen wir diese Worte von Minister Heil als Schlussworte mal so stehen. Nach allem, was ich hier gesehen habe, gibt es auch bei der Ernte und im Bau Menschen unwürdige Bedingungen. Ich würde mir wünschen, dass auch hier die Politik in Zukunft mal genauer hinschaut und hoffentlich nicht erst, wenn ein neuer Corona-Herd dort entstanden ist. Und das war die Sendung HR Info Wirtschaft. Die Sendung gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Gabi Beck.